Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Herzlich willkommen zum Börse Frankfurt Podcast. Heute mit einer besonderen Ausgabe mit Joachim Goldberg als Gast, verhaltensorientierter Analyst. Und als solcher einer der ersten in Deutschland, und er war als solcher einer der ersten in Deutschland, die sich mit dem Thema befasst haben. Und es ist ja ein ganz, ganz, ganz zentrales, weil eigentlich geht es darum, was bestimmt die Börsenpreise? Und das interessiert Sie als Anlegerin und Anleger auf jeden Fall. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, Edda. Hallo.
Und lass uns doch mal ein bisschen über die wahren Hintergründe der Preisbildung an den Börsen sprechen.
Ja.
Du bist ja jetzt schon ganz lange im Geschäft und hast auch als technischer Analyst schon gearbeitet, hast dich mit ganz vielen verschiedenen Märkten beschäftigt. Was hat dich denn im Endeffekt zur Behavioral Finance gebracht, also zur verhaltensorientierten Kapitalmarktanalyse?
Ja, das waren es war die Suche nach Antworten auf die Frage, wohin bewegen sich eigentlich Märkte? Kann man das überhaupt prognostizieren? Läuft das so rational, wie es in den Textbüchern steht? Ich bin ja damals ins Devisenhandelsbüro in Frankfurt bei einer deutschen Großbank gekommen, 1979. Und das Erste, was ich eigentlich festgestellt habe, als absolutes Greenhorn, habe ich festgestellt, das, was in diesem Händlerbüro geschieht, das sind Emotionen. Das hat eigentlich nichts mit Rationalität zu tun. Das sind Freude, Angst, Schreien, dann manchmal auch ganz ruhig. Also diverse Dinge, die sich ereignet haben, die also, wo ich gedacht habe, das muss doch eigentlich ganz, ganz anders sein. Das war damals so 1979. Da haben wir eigentlich auch noch nicht viel an Möglichkeiten gehabt, uns zu informieren. Es hat sich dann so dargestellt für mich, ich bin dann Händler geworden und habe dann gedacht, naja, es läuft alles nach Ökonomie und alles, was ökonomisch passiert in Finanzmärkten, das wird dann umgesetzt, ganz rational und immer zeitgleich. Und damals habe ich schon gemerkt, wir haben ja nicht viele Informationen gehabt. Wir haben kein Reuters gehabt, wie man es heute zum Beispiel, wir haben keine Bildschirme gehabt, sondern wir haben so ein Tickerband gehabt. Da gab es ein paar Informationen am Tag und diese Informationen, die konnte man in aller Ruhe verarbeiten. Und trotzdem gab es dann schon bei diesem geringen Informationsmaterial Meinungsunterschiede, Meinungsverschiedenheiten. Wie könnte man das interpretieren? Was macht man daraus? Und da ist dann so diese Geschichte für mich entstanden. Die Standardökonomie bringt mich eigentlich nicht wirklich weiter. Es hat alles nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen. Ich habe da mal nach einem Buch gefragt, gibt es denn sowas? Gab es damals nicht. Und dann habe ich diesen Glücksfall gehabt, technische Analyse, 1986 war das gewesen. Da habe ich mich dann sehr intensiv mit beschäftigt, mit Handelssystemen, mit computerisierten Handelssystemen. Das war natürlich damals kein Riesencomputer gewesen, sondern das war eine IBM-Maschine, die hat einen Haufen Geld gekostet und man konnte mit der nicht viel machen. Aber man hat dann schon so gesehen, na, es gibt Trends, die kann man berechnen. Das war also hochinteressant gewesen. Aber letztlich hat mich dann die Chartanalyse auch nicht so richtig weit gebracht, weil ich gemerkt habe, es haben immer mehr Leute Chartanalyse, technische Analyse betrieben. Und in dem Moment, wo das für alle verfügbar war, ist das praktisch nichts mehr wert gewesen, weil die natürlich alle auf den gleichen Chartpunkt gehandelt haben. Da habe ich mir gedacht, naja, es muss noch eine andere Frage, eine andere Antwort geben. Es muss was Systematisches sein. Da steckt noch mehr dahinter. Und dann kam eben diese Geschichte Kahneman und Tversky, Behavioral Finance, Behavioral Economics. Und zum ersten Mal habe ich da eigentlich begriffen, dass das, was wir in den Finanzmärkten erleben, eben doch einer Systematik folgt, aber eben einer ganz anderen Systematik. Jetzt haben sich die Zeiten natürlich mittlerweile wahnsinnig geändert. Wir sind jetzt über 40 Jahre später, wenn ich vom Anfang her das vergleiche, da haben wir heute natürlich Informationen in einem Ausmaß, wie wir es früher hat man gesagt, wir wünschen uns das, wenn ich die Informationen habe, dann kann ich die Märkte beherrschen, dann weiß ich, wo es hingeht. Das war also die Idee gewesen. Und heute stellen wir fest, wir haben irre viel Information und die Märkte, die machen mal, was die Informationen sagen, aber die machen eben manchmal auch ganz andere Dinge und bewegen sich dann plötzlich in eine Richtung, wie man es gar nicht vorausgesehen hat. Man braucht sich nur mal die heutige Situation angucken. In China, da wurde Wuhan abgeschlossen wegen der COVID-19-Pandemie und es hat einen Monat gedauert, Das heißt, die Börse hier in Frankfurt ist noch einen Monat weiter nach oben gelaufen, auch in den USA. Es hat einen Monat gedauert, bis der Höhepunkt erreicht war, Allzeithoch. Und erst dann ist es dramatisch runtergegangen, also mit so einer Verzögerung. Das heißt also, dadurch, dass das so weit weg war für uns, haben wir es hier nicht ernst genommen an den Finanzmärkten. Dann kam es zu diesem riesen Crash und dann zu dieser irren Erholung, die eigentlich auch viele Menschen nicht begriffen haben. Da hat man auch gedacht, es sieht ja alles so miserabel aus. Wie kann denn das sein? Der Markt geht trotzdem hoch. Ja, und da gibt natürlich dann die Behavioral Finance Antworten oder die Ideen der Behavioral Finance, und die sind natürlich damit auseinandersetzen. Auf der einen Seite, dass wir überhaupt mit diesen vielen Informationen gar nicht so viel anfangen können. Diese Informationen, die wir haben, können wir auch gar nicht aufnehmen. Wir haben gar nicht mehr die Zeit. Wir wollen alles schnell verarbeiten. Wir wollen das Wichtigste für uns haben. Und dann passieren eben so kleine Fehlerchen, die sich einschleichen, dass wir nur noch auf das hören, was wirklich interessant ist. Interessant ist nicht, wenn der DAX hochgeht und alle glauben, dass es hochgeht, sondern die Geschichte ist interessanterweise für die Marktteilnehmer immer dann gefährlich, wenn die Informationen negativ sind. Deswegen haben wir auch diese Situation, dass viele Menschen, das haben wir früher nicht gehabt, früher haben wir eigentlich immer optimistisch gewesen. Und heute suchen manche Menschen sehr stark danach, wann knallt es denn? Das wollen die Menschen wissen. Sie wollen eigentlich gar nicht wissen, wann es hochgeht. Und das ist so ein Zug der Zeit. Das kommt daher, weil wir eben ein gewisses Grundrauschen bei den Informationen haben. Wir haben so ein Grundrauschen und alles, was unter dieses Rauschen drunter fällt, das nehmen wir gar nicht wahr. Wir nehmen also nur das wahr, was farbig ist, was laut ist, was, ja, und laut ist halt das Negative. Bad News are good news, heißt ja so schön. So ein schöner Spruch, den ich häufiger höre in Handelssälen. Und dann natürlich auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Idee, uns orientieren zu müssen. Wir müssen uns orientieren, und diese Informationen, diese Orientierung, die gehen sehr stark in Richtung Referenzpunkte. Wenn wir etwas nicht wissen, dann wollen wir halt wissen, was ist denn so eine Pi mal Daumenzahl? Und wenn wir wissen wollen, was ist ein großes Rettungspaket in den USA für die Amerikaner, das, was jetzt Joe Biden gemacht hat, hat man erst gesagt, 2,2 Billionen Dollar soll dieses Paket sein. Das hieß es vorher, und dann kam die tatsächliche Zahl raus, und es sind 2 Billionen, die waren bei mir im Kopf gewesen, und dann kamen nur 1,9 Billionen raus, und das war dann eine Enttäuschung gewesen. Das sah schon fast aus wie ein Sonderangebot. Das heißt also, wir orientieren uns mit diesen Informationen immer in eine Richtung, die wir eigentlich vorher gar nicht so auf dem Radar hatten. Runde Zahlen, all diese Dinge. Das ist aber alles eine physische Komponente. Wir Menschen haben aber auf der anderen Seite auch ein psychisches Bedürfnis, ein Bedürfnis, dass das, was um uns herum geschieht, das, was wir wahrnehmen, dass das übereinstimmt mit dem, was wir tun. Und wir wollen, das nennt man das Bedürfnis nach Dissonanzfreiheit. Das heißt also, wir möchten möglichst eine Informationswelt haben, auch an der Börse. Wenn ich gekauft habe, möchte ich natürlich dann auch, dass die Informationen dazu so sind, dass ich mich im Kauf bestätigt fühle. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt habe ich da meinetwegen Aktien, ETF oder was auch immer gekauft, und jetzt kommen plötzlich statt positiver Informationen negative Informationen. Und da kommt doch automatisch dieses blöde Gefühl in der Magengrube, habe ich das denn richtig gemacht? Und das ist dieses Gefühl, das man als Dissonanz bezeichnet. Das möchten wir vermeiden, und deswegen fangen wir an, wenn wir Informationen bekommen, diese Informationen selektiv wahrzunehmen. Das, was zum Engagement passt, das wird stark vergrößert wahrgenommen. Und das, was nicht dazu passt, das schmeißen wir einfach weg, drücken wir weg, ignorieren es, wenn es zu ignorieren geht. Aber was noch viel interessanter ist, diese Informationen, die wir haben, die geben wir dann auch entsprechend selektiv weiter als Kundenberater oder als Marktteilnehmer, der von der Presse gefragt wird, wo geht's hin? Das heißt also, die Welt baut sich im Prinzip um meine Position herum auf, und vor allen Dingen dann, wenn ich am Verlieren bin, dann brauche ich diese Informationen ganz besonders. Und dann fängt eben diese selektive Suche nach Informationen an, und das führt dann dazu, dass wir manchmal Marktentwicklungen haben, die völlig anders sind als die Informationen. Die Informationen passen manchmal nicht. Und urplötzlich dreht die ganze Geschichte. Kein Mensch weiß dann eigentlich, warum. Irgendwann kommt der Punkt, wo die gleichen Informationen nicht mehr benötigt werden. Dafür Informationen, die überhaupt keine Rolle gespielt haben, die kommen plötzlich an die Oberfläche. Warum? Weil ich meine Position gedreht habe. Das heißt also, ich gucke selektiv danach, was passt zu meiner Position. Wenn ich Gewinne mache, ist es gar kein Problem. Gewinne kann ich ja gleich realisieren. Da brauche ich eigentlich gar keine Informationen oder nicht so viele. Aber wenn ich am Verlieren bin, da muss ich dann anfangen, da gucke ich dann ganz genau, passt es, passt es nicht. Oft passiert es unbewusst und das ist dieses Bedürfnis nach Dissonanzfreiheit. Das ist das eine und das andere ist das Kontrollbedürfnis. Das heißt, ich möchte meine, oder jeder von uns möchte eigentlich seine Zukunft unter Kontrolle haben, möglichst auch das erklären können, was er tut und was passieren könnte und was passieren würde. Das bezeichnen wir als Kontrollbedürfnis. Dieses Kontrollbedürfnis ist immer besonders stark, wenn die Dinge sich nicht so entwickeln, wie ich mir vorgestellt habe, nicht so entwickelt, wie ich es in der Presse gelesen habe, wie ich es herausgefunden habe. Kontrollbedürfnis äußert sich darin, dass wenn eben dieses Defizit da ist, dass ich dann anfange, besonders stark nach Informationen zu suchen, besonders aktiv zu sein. Wenn ich am Gewinnen bin, dann habe ich dieses Kontrollbedürfnis eigentlich nicht so stark. Also jemand, der gewinnt, der braucht eigentlich, der braucht nicht viele Informationen. Der hat dieses tolle Gefühl, ich bin gerade am Gewinnen, das ist wunderbar. Und das alles kommt zu einer Systematik.
Da habe ich eine Frage. Ist nicht die Gefahr, dass wenn ich am Gewinnen bin, dass ich dann selektiv das übersehe, was ein Wechsel ankündigt? Weil ich ja nur das wahrnehme, lieber das wahrnehme, was mich bestätigt.
Das ist möglich, aber die Geschichte ist die, das haben die Psychologen herausgefunden, Kahneman und Tversky, die haben nämlich gesagt, Menschen gehen mit Gewinn und Verlusten unterschiedlich um. Verluste werden etwa 3-mal so stark bewertet wie Gewinne in gleicher Höhe. Und das führt dazu, dass Gewinne sehr schnell mitgenommen werden. Verluste werden laufen gelassen. Das bezeichnet man auch als Verlustaversion. Und die Gewinne werden relativ schnell mitgenommen. Das heißt, die meisten Menschen halten es gar nicht aus, lange in einem Markt zu gewinnen. Und das heißt, sie kommen eigentlich gar nicht in die Verlegenheit, zumindest wenn sie kurz- und mittelfristig orientiert sind, kommen sie gar nicht in die Verlegenheit, das ist Pech, wenn man in so eine Trendwende reinkommt. Also sie kommen normalerweise gar nicht in diese Verlegenheit, ein Warnsignal zu bekommen, weil sie eh nur diese kleinen, relativ kleinen Gewinne haben. Das ist ja das typische Gewinn-Verlust-Muster von Marktteilnehmern ist ja das, dass ich viele kleine Gewinne habe und dann meistens da mal einen unkontrollierten Verlust. Und das ist im Prinzip das Problem. Ich kann also in 4 von 5 Fällen Recht haben und das eine Mal, wo ich Unrecht habe, das kann so viel kosten wie die 4 Gewinne zusammen, da habe ich eine 80-prozentige Trefferquote, aber nichts verdient. Deswegen ist es so ein typischer Fall. Menschen mögen ja hohe Trefferquoten. Ja, und sagen, wenn ich sowas habe, dann habe ich eigentlich eine Gelddruckmaschine, aber das ist noch lange keine Garantie. Das ist nur ganz am Rande.
Und wie kann ich das umdrehen? Also wie kann ich daraus aus diesem negativen Verhältnis ein für mich positives Verhältnis machen?
Das heißt, ich muss eigentlich vor allen Dingen als Marktteilnehmer, da muss man natürlich unterscheiden, bin ich ein kleiner Marktteilnehmer oder bin ich ein ganz großer, schwerer Marktteilnehmer. Aber normalerweise heißt es natürlich für mich jetzt als typischer Anleger, wenn ich nicht langfristig orientiert bin, ich rede jetzt also nicht von demjenigen, der jeden Monat einen bestimmten Betrag spart und daraus praktisch eine langfristige Altersvorsorge zusammenbaut, sondern um denjenigen, der ein bisschen aktiver in den Finanzmärkten ist, der glaubt, etwas verdienen zu können, etwas Echtes zu machen und etwas extra zu verdienen, der braucht im Prinzip eine Strategie, im Prinzip eine Disziplin, die das umkehrt. Das heißt also, ich brauche als erstes eine Verlustbegrenzung. Ich muss mir vorher, bevor ich in den Markt gehe, einen Punkt setzen und sagen, hier steige ich aus. Egal welche Informationen ich da gerade bekomme, an diesem Punkt steige ich aus, wenn der Markt da und dahin geht. Das bezeichne ich mal als Stop-Loss, das kennen die meisten, die aktiv sind. Und das ist nicht mal das Problem. Das muss ich mir also vorher, bevor ich eigentlich einen Trade mache, muss ich mir sagen, so viel bin ich bereit zu riskieren. Und das, was ich mir vorstelle zu gewinnen, das ist in der Regel immer viel zu wenig. Und deswegen sollte man sich das ganz konservativ aufschreiben. Wie viel möchte ich verdienen? Und dieses, was ich verdienen möchte, das sollte etwa 3-mal so hoch sein, wie das, was ich bereit bin zu riskieren. Und dann komme ich mit dieser langfristigen Strategie komme ich meistens zurecht. Das ist auch keine Garantie für Gewinnen, aber es ist zumindest eine Hilfe, in dieser ganzen Informationsvielfalt sich zurechtzufinden. Wir bekommen erst so viele Informationen, die uns eigentlich irritieren und letzten Endes auch Marktentwicklung, die wir überhaupt nicht vorausahnen und sehen können. Und da gibt es Situationen, wo ich viele Informationen habe und trotzdem nichts damit anfangen kann.
Also fasse ich das nochmal, weil das so immens wichtig scheint für mich jetzt, fasse ich das nochmal kurz zusammen. Also jeder, der mittelfristig ein bisschen taktisch, aktiv als Anlegerin, als Anleger agiert, sollte sich überlegen, wie viel will ich maximal verlieren und sollte sich überlegen, wie viel will ich gewinnen. Und das Verhältnis würdest du empfehlen, 1:3. Also quasi, wenn ich sage, ich ertrage 10% Verlust, dann muss ich 30% Gewinn nach oben setzen.
Ja, und wenn und das ich... Mit, ja. Ja, ja, korrekt.
Und das mit harten Stops, also mit harten Marken setzen.
Genau.
Sozusagen.
Genau.
Und wenn ich jetzt langfristig aktiv bin, also wenn ich jetzt quasi eine Perspektive habe, 20 Jahre Altersvorsorge?
Ja, dann gibt es dieses Stop-Loss nicht in dem Sinne. Das wäre also dann fatal, wenn wir mit Stop-Loss und Take-Profit, wir brauchen in dem Fall keinen Stop. Wir nehmen ja auch unsere Gewinne zunächst einmal gar nicht mit. Ja, das heißt also, unser Gewinnziel ist zunächst mal unendlich und ich habe auf der anderen Seite eben dann auch keine Flussbegrenzung, sondern ich lege als langfristig orientierter Anleger breit gestreut, betone ich immer wieder, jeden Monat einen bestimmten Betrag zur Seite, kauft damit, was weiß ich, breit gestreute ETFs, Aktien, also auch Märkte, in denen sich etwas bewegt, nicht in dünnen Märkten oder in unübersichtlichen Märkten. Und das mache ich jeden Monat und dann habe ich halt gute Zeiten und ich habe schlechte Zeiten. In schlechten Zeiten bekomme ich mehr Aktien für mein Geld, in den guten Zeiten halt weniger. Und daraus ergibt sich dann ein Durchschnitt letztlich. Und dieser Durchschnitt, von dem behauptet man eben, dass er langfristig positiv ist, dass es einen positiven Ertrag bringt. Das macht man natürlich später, wenn man das Geld abbaut. Wenn man es also auszahlen möchte im Alter, dann macht man es ja auch nicht auf einen Schlag, sondern macht das dann auch wieder auf die Jahre, auf die mittlere Lebenserwartung verteilt, meinetwegen. Das als Idee, also auch wieder in kleinen Abschnitten abbauen, sodass wir auch dort einen Durchschnittskurs bekommen. Das ist keine Garantie. Nur bisher ist es so gewesen, dass die Aktienkurse langfristig immer gewachsen sind und deswegen hat das auch ganz gut funktioniert.
Und diese Methode mit den Stop-Loss-Sätzen, mit ausreichend Raum nach unten und noch mehr Raum nach oben, ist ja dann auch eine Möglichkeit, mit dieser Angst vor Kontrollverlust umzugehen, oder? Weil im Grunde gibt das einem ja in gewissermaßen eine statistische Kontrolle über die Entwicklung, oder ist das anders?
Ja, es ist natürlich eine Kontrolle und wenn ich das befolge, ja, das Problem fängt eigentlich dann an und das erlebe ich halt sehr häufig, heute sind die Menschen ja viel disziplinierter als früher, aber es ist immer, ich kann mich noch an viele Situationen erinnern von Freunden oder Kollegen, die kommen dann an den Stop-Loss und sagen, ah, jetzt aber will ich nicht gerade raus. Jetzt kommt gerade so eine tolle Wirtschaftszahl raus und eine tolle Unternehmen, Quartalszahl. Jetzt gehe ich nicht raus. Das wäre blöd, das wäre absolutes Pech. Ich gehe raus und der Markt geht anschließend hoch beispielsweise. Ja, das ist so ein typischer Fall. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil dieses Verschieben, das stellt sich meistens nicht als profitabel heraus. Man kann Glück haben, es geht tatsächlich hoch, aber meistens geht es dann weiter nach unten und dann merkt man plötzlich, oh Gott, ich hätte eigentlich jetzt der Verlust wird immer größer und immer größer und dann gewöhnt man sich auch an diesen Verlust und das ist eine Geschichte, die habe ich häufig erlebt, aber ich würde sagen, heute sind die Menschen so diszipliniert, ich glaube, viele können das mittlerweile, aber was die meisten nicht können, ist, die Gewinne laufen zu lassen, ausreichend laufen zu lassen. Das heißt also, dieses Kursziel, was ich mir errechnet habe, jetzt kann man natürlich fragen, wie mache ich das eigentlich, Verlust begrenzen und Kursziel berechnen. Dafür haben wir ja im Prinzip die technische Analyse, die ganzen Möglichkeiten, Trendkanäle zu brechen, wie viel Potenzial ist da, wo ist die erste wichtige Unterstützung, wo kann ich meinen Stop hinlegen, das kann man, diese Feinarbeit kann man damit mit Markttechnik machen. Dafür ist es gut, die Markttechnik für die Kursprognose ist es für mich nicht so wahnsinnig toll, aber um eben zu gucken, wie viel Chance, wie viel Risiko habe ich, um das einzustellen, dafür ist die Markttechnik wunderbar. Also die meisten Menschen können eigentlich die Gewinne nicht laufen lassen, sondern sagen sich dann, und dann suchen sie sich auch wieder Informationen, da kommt plötzlich so eine negative Information, irgendeine miese Zahl, oh Gott, ich glaube, ich nehme besser meinen Gewinn mit. Am Gewinn mitnehmen ist noch niemand gestorben, heißt es immer so schön. Man glaubt gar nicht, wie viele Händlerkarrieren oder auch Daytrader-Karrieren genau an diesem Satz kaputt gegangen sind. Denn diese
Stichwort Daytrader, nochmal, das war ja ein flammendes Plädoyer jetzt dafür, wirklich, wirklich harte Stops zu setzen und keine weichen, was man ja öfter auch so in so Trader-Seminaren hört. Also nicht darauf vertrauen, dass man das dann tatsächlich umsetzt, was man sich so in sein Trader-Büchlein geschrieben hat. Das ist das eine. Und du sprachst von Referenzkursen. Wie findet man denn seine passende Referenz? Oder wie erkennt man, was man sich für Referenzen setzt?
Also diese Kurs, wo ich aussteige und wo ich also meine Verlustbegrenzung mache, das soll ich natürlich nicht, nehmen wir an, ich kaufe eine Aktie mit 100 und jetzt will ich mir einen Stop setzen bei 90. Und dann stelle ich fest, bei 90 verläuft aber genau eine Trendlinie aus der technischen Analyse. Dann setzt man diesen Punkt natürlich ein bisschen tiefer und nicht genau auf dieses Niveau, wo es technisch interessant sein könnte. Das sind aber schon Feinheiten. Und das heißt, und daran sieht man eigentlich auch Gewinnmitnahmeniveaus sind wichtig, dass man die vielleicht nicht gerade auf eine runde Zahl draufsetzt, ja, weil an diese runden Zahlen, das sind immer so Hallo-Wach-Dinger, wer DAX 14.000, das ist so Hallo-Wach gewesen, ja, wir haben wieder mal was Neues geschafft, aber an diesen runden Niveaus bleibt der Markt normalerweise nicht hängen, sondern der läuft meistens durch diese Niveaus und das heißt also, keine Orders auf runde Zahlen als Beispiel, das sind aber so Kleinigkeiten im Prinzip, das sind Feinheiten, aber allein die Tatsache, dass wir weitest über Feinheiten sprechen, zeigt eigentlich, dass Daytrading oder das aktives Trading nicht etwas macht, etwas ist, was ich zwischen Tür und Angel machen kann, sondern da muss ich mich die ganze Zeit mit beschäftigen.
Die aktiven Daytrader und die aktiven Investoren, das sind ja die, wo man auch sagt, die brauchen ein paar Stunden pro Woche, um sich mit ihren Aktienengagements zu beschäftigen. Den übrigen empfehlen wir dann ja eher breit gestreute passive Investments.
Ja, es ist schon ein Kunststück, was extra zu verdienen. Und das wissen auch Fondsmanager. Das ist, also mit dem Markt mitzulaufen, ist im Prinzip das Einfachste. Aber wenn ich jetzt sage, okay, Leute, kauft mal bei mir, handelt mal nach meiner Strategie, dann muss ich ja was anbieten. Das muss besser sein als das, was der Markt produziert. Und das ist ganz, ganz schwierig.
Von diesen aktiven Investoren befragen wir ja jetzt gut 1400 wöchentlich, die Mehrheit davon Privatanleger, aber auch sehr, sehr viele große professionelle Investoren, institutionelle Investoren. Die befragen wir ja nun seit knapp 20 Jahren nach ihren Markterwartungen und du machst dann eine Analyse dazu. Und da kommt es aber ja nicht drauf an, was die befragten Anleger tatsächlich erwarten auf 30-Tages-Sicht, sondern du liest da ja was anderes daraus.
Ja, also ursprünglich war die Idee, wenn ich also Märkte, wenn ich eine Idee bekommen möchte, wo Märkte hingehen, dann muss ich eigentlich wissen, wie die Leute positioniert sind. Sind sie long, short oder machen sie gar nichts? Und da ist es natürlich so, dass ich von vornherein, wenn ich so eine Analyse mache, dann du hast gerade gesagt, wir befragen auf 30 Tage. Das ist ja schon ein Zeitraum, der nichts mit Daytrading zu tun hat. Und da befragen wir ganz bewusst die Leute nach ihrer Meinung, geht der DAX höher, geht er niedriger oder ist er gleichbleibend? Hinter dieser Frage versteckt sich eigentlich, wie ist deine Position? Nur das möchten die meisten Menschen möchten nicht ihre Position preisgeben, aber sie möchten gerne sagen, wo es hingeht. Und aufgrund dessen, dass sie mir sagen, wo es hingeht, kann ich natürlich schließen, welche Position sie haben. Und das ist eine hochinteressante Geschichte. Jetzt könnten wir natürlich alle Marktteilnehmer fragen, also so viel wie möglich. Das bringt uns nicht weiter, weil die alle in der Summe zusammen ergibt wahrscheinlich irgendeinen Salat, der also nicht aussagekräftig ist, sondern wir haben gesagt, wir befragen die mittelfristig orientierten Marktteilnehmer, die also auch eine Zeit lang bei ihrer Meinung bleiben. Könnt natürlich auch mit euch die Langfristigen befragen, aber die langfristig orientierten Marktteilnehmer, die mögen das nicht so gerne, wenn man sie befragt, ganz einfach deswegen, weil sie riesen Volumina zu bewegen haben. Mhm. Und das ist vielleicht ein Unterschied, den man den Leuten auch nochmal klar machen muss. jemand, der schwer ist, der also große Volumina zu bewegen hat, der kann auch keinen Stop-Loss setzen, weil er sich in dem Moment, wo ein großen Marktteilnehmer einen kleinen fragt, wie ist dein Preis für XY, dann weiß der Kleine im Prinzip sofort, wenn der mit mir handelt, habe ich verloren, weil der zu groß ist. Und das heißt also, man versucht dann als kleiner Marktteilnehmer Kurse einzublenden, und das heißt natürlich, in dem Moment, wo ich als großer Marktteilnehmer einen Markt hinterherrennen müsste, das geht überhaupt nicht, weil die Märkte würden mir davonlaufen, würde Riesenverluste machen und schlechte Einstandspreise bekommen. Deswegen muss ich als großer Marktteilnehmer möglichst immer gucken, dass ich nicht entdeckt werde. Und da gebe ich dann auch keine Auskunft, wo es hingeht, denn daraus, das weiß natürlich mittlerweile jeder, dass man daraus auf die Position schließen kann. Und deswegen befragen wir die mittelfristigen, das sind diejenigen, die netto mit den Großen handeln. Und jetzt haben wir so einen typischen Fall gehabt. Letztes Jahr, da gab es einen großen Crash. Und dann kam die Erholung, und da hatten wir auch Optimismus gehabt. Da haben wir die Leute gefragt, am 19. März war das, glaube ich, oder 20. März, haben die gefragt, wo ist der DAX in einem Monat? Da haben viele gesagt, wir gehen nach oben. Das war also so dieser typische Fall. Wir setzen jetzt mal auf ein, wir machen jetzt mal Bottom Fishing. Und dann, wenn ich jetzt jemand gefragt habe, der gekauft hat, wird mir nicht sagen, es geht runter, wenn ich ihn frage. Das wäre gegen seine eigene Einstellung. Das würde Dissonanzen verursachen, sondern man wird natürlich das mitteilen, die Prognose abgeben, die zur Position passt. Und dann sind die Märkte auch tatsächlich gestiegen, und dann ist das nach einer gewissen Zeit, nach 5-6%, da sagen die meisten, um Gottes Willen, ist ja viel Geld so schnell verdient, ich gehe raus, ich mache die andere Seite, wir haben ja Corona. Und dann kamen diese großen Notenbankprogramme. Unsere Akteure, die wir befragt haben, die mittelfristig orientierten, die haben natürlich höchst rational gesagt, ich kann eigentlich nicht guten Herzens Aktien kaufen, wenn ich weiß, da gibt es einen Wirtschaftseinbruch, da gibt es Corona, da wird es also ganz, ganz schwierig. Es war also ganz rational eigentlich auch short zu sein oder sich abzusichern. Aber eine Geschichte haben die Marktteilnehmer übersehen, und das war ein großer Player sozusagen, das war die US-Notenbank, das war auch die EZB gewesen, die mit ihren großen Programmen natürlich so viel Geld in den Markt gepumpt haben, dass dieses Geld irgendwo hin muss. Das heißt also, das langfristige Kapital ist in den Markt reingeflossen, hat die Kurse nach oben getrieben, und auf der anderen Seite standen immer diejenigen, die rational sein wollten, aus ihrer Sicht rational durchaus, ja. Aber das Problem ist, wie viel Rationalität kann ich bezahlen, wie viel Rationalität kann ich ertragen? Gehe ich unter Umständen vor lauter Rationalität pleite zwischendurch? Das ist genau das Problem. Deswegen haben wir dann sehr häufig so eine Situation gehabt, gerade im vergangenen Jahr, die Märkte steigen, das Sentiment wird immer negativer. Da hat man gedacht, naja, die Leute sichern sich immer mehr nach unten ab. Die denken, das kann doch nicht mit guten Dingen zugehen. Wir kriegen ja womöglich eine Blase, eine Spekulationsblase, womöglich einen Crash. Diese Gedanken haben wir ja heute auch wieder. Ja, es ist gerade zum Jahresanfang sind unsere Investoren, und die wir befragen, sind sofort auf die Bärenseite gegangen, sind also short oder abgesichert eingestellt gewesen. Und jetzt ist natürlich die große Geschichte, geht das jetzt weiter nach oben? Und das haben wir die ganze Zeit erlebt. Die halten gegen den Markt, auch um Korrekturen mal mitzunehmen, um den Markt schlagen zu können. Und dann kommt der nächste Schub Geld in den Markt, und dann gehen die Kurse noch weiter nach oben. Und dann müssen die ihre Positionen mit Verlust klatschen. Dann kriegen wir so Tage 5% oder was wir im November letzten Jahr, sagen wir mal 10%, glaube ich, in ein, zwei Stunden, glaube ich, war das, haben wir gesehen,
das nach oben. Ganz kurzer Zeitraum, ja.
Also das sind Ausschläge, die wir früher nicht gesehen haben. Und daran sieht man eben, was das Notenbankgeld eigentlich ausmacht in Finanzmärkten.
Aber wie gehe ich denn jetzt als Anlegerin damit um? Also ich bin, habe jetzt Angst vor einer Blase und vermute aber da so ein ganz starker, vermute einen ganz starken Trend dahinter. Wie wappne ich mich davor, hier in eine Falle reinzulaufen?
Also wir haben jetzt wieder diese typische Situation. Ich muss eigentlich immer vergleichen, wie läuft der Markt und wie entwickelt sich die Stimmung dazu. Und ein Markt, der nach oben geht, heißt ja, es wird gekauft, aber es wird komischerweise nicht von denen gekauft, die wir befragen. Das heißt also, wir haben eine bärische Stimmung in einem steigenden Markt, und das wird erst sich ändern. Gefährlich wird die ganze Geschichte, wenn diese bärische Stimmung umschlägt und plötzlich positiv wird. Das ist eigentlich für einen Sentiment-Analysten der ideale Fall, kann man fast sagen. Der Markt steigt und plötzlich können diejenigen, die dagegen halten die entgangenen Gewinne oder auch echten Verluste nicht mehr aus und müssen ihre Position drehen. In dem Moment, wo sie ihre Position von Short auf Long drehen, werden sie natürlich bei unserer Befragung nicht mehr sagen, ich bin bärisch auf den DAX, sondern ich bin bullisch auf den DAX. Ich gehe davon aus, dass der in den nächsten 4 Wochen steigt. Und dieser Wendepunkt, wenn das losgeht, dann dauert es meistens noch so 2-3 Wochen, das ist eine Faustregel, dann dauert es meistens noch 2-3 Wochen. Das wäre der Idealfall. Es gestaltet sich nicht immer so schön, aber so als Idee, wann es richtig heiß wird, wann es richtig anfängt zu kochen, das ist dann, wenn das ausländische Kapital stark positioniert ist, das haben wir dann immer durch Partnerumfragen, kriegen wir es immer mit, zum Beispiel Bank of America, Merrill Lynch, die macht eine Fondsmanager-Umfrage, da sehen wir, wie stark sind die Investoren in Europa investiert oder wie stark waren sie vor ein paar Tagen investiert, und da kann man sehr schön dann diese ganzen Kapitalströme draus berechnen und interpretieren. Also was ganz wichtig ist, solange die Stimmung gegen die Marktentwicklung läuft, läuft der Markt normalerweise weiter. Das ist eine Faustregel, das klappt nicht immer, sonst wäre ich wahrscheinlich steinreich schon mittlerweile, wenn es immer funktionieren würde. Aber wenn das dreht, das ist eigentlich dann das Interessante. Diese Wendepunkte, diese Stimmungswechsel, das sind im Prinzip Positionswechsel. Und diese Positionswechsel, die notieren wir uns natürlich ganz genau. Da gucken wir uns nämlich an, wenn nämlich jemand eine Position eingegangen ist und wenn sich was verändert hat, dann sind das Referenzpunkte. Und das sind die Punkte, die über Gewinn und Verlust entscheiden, diese Referenzpunkte, diese Einstandspreise. Und es kann sein, dass sie zum späteren Zeitpunkt, wenn der DAX mal wieder runterkommt, dann werden das spätere Nachfragepunkte beispielsweise. Und das wäre deswegen... Versuche ich immer so ein Kursniveau anzugeben, wenn wir einen Bericht machen, dann versuche ich ein Kursniveau anzugeben. Wo könnte man denn erste Nachfrage erwarten? Wo machen die ersten mit ihren Verlusten Frieden oder wo steigen sie, wo drehen sie ihre Position? Das kann man anhand dieser alten Einstiegsniveaus nicht genau berechnen, sondern annähernd, näherungsweise berechnen. Wir sprechen immer von Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube nicht, ich habe früher die Illusion gehabt, als ich noch ganz am Anfang stand, habe ich gedacht, man könnte Finanzmärkte ziemlich genau prognostizieren. Also wir können die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen verbessern.
Funktioniert das nach unten auch? Also wenn der Markt fällt und die Stimmung ist aber bullisch, also die Stimmung läuft dagegen?
Ja, das funktioniert andersrum natürlich ganz genauso, ja. Und dabei sind gar nicht die absoluten Zahlen entscheidend, sondern eigentlich deswegen schreibe ich im Kommentar auch immer, wie ist die 6-Monats-Veränderung. Das heißt, die relative Veränderung ist auch ganz, ganz wichtig, aber es geht nach unten ganz genauso. Da sehen wir einen fallenden Markt und dann sehen wir einen steigenden Optimismus im fallenden Markt. Das heißt natürlich, die Leute versuchen irgendwie Schnäppchenjagd, versuchen in den Markt reinzukaufen. Und in dem Moment, wo die Stimmung plötzlich dreht bei einer dieser Befragungen, das ist natürlich jeden Mittwoch, zwischendurch kann auch theoretisch mal was passieren, aber in dem Moment, wo das dreht von bullisch auf bärisch, wissen wir, die sind ausgestiegen, die haben die Nerven verloren, haben alles rausgeschmissen und jetzt ist der Markt im Prinzip erst richtig sauber.
Und für alle, die hier zuhören und es nicht wissen und nicht kennen, die Analyse, die Erhebung machen wir mittwochs und Mittwochmittag, Mittwochnachmittag gibt es auch direkt die Analyse von Joachim Goldberg dazu, nachzulesen auf börsefrankfurt.de/sentiment. Und interessierte Privatanleger können da auch mitmachen, schreiben uns bitte einfach eine E-Mail an sentiment@deutsche-börse.com, aber die Adresse steht auch auf der Website. Und dann gibt es auch postwendend am selben Tag noch die Analyse von Joachim ins Haus. Also wenn es nach unten genauso funktioniert, heißt das dann, der Markt ja eigentlich durchfällt. Weiter nach unten. Genauso wie, dass er dann nach unten weiter durchfällt, wenn die dann drehen, die so lange bullisch geblieben sind.
Wenn die drehen, dann dauert es noch so 1-2 Wochen und dann kommt eigentlich das Kaufmoment. Ja, in dem Moment, wo die praktisch verzweifelt, von der Panik in die Verzweiflung umgeschlagen sind, die Engagements. In dem Moment ist es dann eigentlich, ist eigentlich dann so der Punkt gegeben, wo man ernsthaft gucken kann, einzusteigen. Aber solange ich einen Markt habe, der fällt und eine gute Stimmung dazu, das passt nicht zusammen. Ja, das heißt, da wird der Markt gewinnen normalerweise. Denn diejenigen, die gute Stimmung haben, die werden natürlich an ihren bullischen Engagements, gerade im Abwärtstrend, werden die nicht lange festhalten. Die halten das 2-3% aus und dann schmeißen sie das auch wieder raus. Das sieht man dann auch immer wieder so schön. Entschuldigung, dass ich so Händlerjargon benutze. Das kommt noch aus den Zeiten, wo ich aktiv war. Aber letztlich, das ist eigentlich die Gesetzmäßigkeit, das, was man mitnehmen kann. Wenn die Stimmung, das ist eine Faustregel, wenn die Stimmung gegen die Marktentwicklung ist, gewinnt der Markt. Wenn es mit dem Markt zusammengeht, muss man aufpassen.
Bestimmt uns eigentlich das langfristige institutionelle Kapital, das internationale, und als hiesiger aktiver Anlegerin, als Anleger, kann man eigentlich nur gucken, dass man sich innerhalb dieser Ströme bewegt und das mit Geschick. Dann versuchen wir das nochmal kurz zusammenzufassen. Also Informationen, viel zu viele, Overkill, werden sehr selektiv wahrgenommen. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, dass sie selektiv interpretiert werden. Und zwar am liebsten so, dass sie in die eigene Meinung passen.
Ja, und vor allen Dingen haben wir sehr häufig, das darf ich vielleicht noch anmerken, dass wir sehr häufig besonders die Informationen der Verlierer an den Finanzmärkten zu hören bekommen. Die müssen sich rechtfertigen. Gewinner braucht eigentlich gar keine Informationen weitergeben, der gewinnt.
Also wie bei den Nachrichten auch, das Negative ist hier lauter als das Positive. Und Empfehlung an langfristige Investorinnen und Investoren sowieso, langfristig denken, breit streuen, und wer kurzfristiger aktiv ist und ein bisschen mehr Performance gewinnen will als der Markt, sollte mit harten Stops arbeiten.
Und sich wirklich auch um die Rahmenbedingungen kümmern. Ich sehe so viele Leute, die fangen da einfach mal an zu handeln und haben dann auch ein gewisses Glück eine gewisse Zeit lang und dann läuft es plötzlich nicht mehr. Also wenn man das macht, das ist ein Fulltime-Job.
Dann verrate ich nochmal die Adresse börse-frankfurt.de/sentiment. Da gibt es jeden Mittwoch eine kleine Hilfe für die Rahmenbedingungen von Joachim Goldberg. Danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Und allen Anlegern viel Erfolg an der Börse.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.